Liebe Gemeinde, ein römischer Centurio, also ein Hauptmann, war in Caesarea stationiert. Er war fromm und gottesfürchtig. Er besuchte also die jüdische Synagoge und hielt sich teilweise an jüdische Gesetze, Vorschriften, ohne das Judentum dann aber ganz zu beachten, beziehungsweise mit allen Rechten und Pflichten dem Judentum beigetreten zu sein. Dieser Mann hieß Cornelius. Cornelius gab Almosen und er betete. Einmal erschien ihm ein Engel, wie auch immer man sich das vorstellen mag, dass einem ein Engel erscheint. Jedenfalls sagte ihm dieser Engel, dass Cornelius' Gebete und seine Almosen, also seine Spenden, vor Gott angekommen wären und dass Gott ihrer gedacht hätte. Jetzt soll Cornelius Petrus aus der Stadt Joppe holen. Das veranlasst Cornelius dann auch. Er schickt zwei seiner Bediensteten und einen frommen Soldaten in diese Stadt Joppe, um Petrus zu sich zu holen. Warum, wird ihm nicht gesagt, aber er lässt sich mal darauf ein und holt diesen Mann aus Joppe. Petrus hält sich parallel auf einem Dach eines Hauses auf und hat dort eine Gebetszeit, eben in dieser Stadt Joppe. Er bekommt bei dieser Gebetszeit eine Vision, also offensichtlich ein inneres Bild. Für Juden kultisch unreine Tiere wurden in einem Tuch herabgelassen. Wir lesen in der Bibel, das wären vierfüßige und kriechende Tiere gewesen, Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Petrus soll die nun schlachten, also irgendwie zubereiten und essen, aber das will er nicht. In dieser Gebetszeit, im Traum, in dieser Vision. Er will das nicht, denn diese Tiere gelten ihm als verboten und unrein. Das geschieht nicht nur einmal, auch nicht nur zweimal, sondern dreimal hat er diese Vision. Und dann wird das Tuch wieder in den Himmel hinaufgenommen. Petrus wacht auf oder wird wieder klar und ist ratlos. Er kann damit nichts anfangen. Da treffen dann die Boten von Cornelius ein und der Geist gibt Petrus ein, dass er vom Dach hinabsteigen soll und ohne Zweifel mit diesen Boten gehen soll. Und an dieser Stelle setzt unser Predigtext für den heutigen Sonntag ein. Ich lese nach Apostelgeschichte 10 ab Vers 21. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht, aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich holen lassen soll in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach, vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Haus des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir. Und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Ort zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Ich glaube, es ist gut, Zeiten zu haben, in denen man ungestört betet. In unserer Geschichte erkenne ich da den Kern drin eigentlich. Cornelius betete um die 9. Stunde, also gegen 15 Uhr, in seinem Haus und Petrus um die 6. Stunde, also gegen 12 Uhr, auf dem Dach seines Gastgebers. Petrus bekommt während seines Gebets eine Art Vision. Später wird er durch den Geist zu den Boten von Cornelius geschickt. Und Cornelius selbst erscheint in seinem Gebet ein Engel, der ihn beauftragt, Petrus zu sich zu holen. Das Gebet ist sowohl bei Cornelius als auch bei Petrus in einen Lebenszusammenhang eingebunden. Beide leben ihren Glauben. Bei Petrus ist ja ziemlich klar, er ist einer der führenden Jünger schon zu Jesu Lebzeiten und später ist er Leiter der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Cornelius spendet gern und genießt einen guten Ruf bei den Jüdinnen und Juden seiner Zeit. Außerdem wird er als fromm bezeichnet. Also beide leben ihren Glauben. Es sind Menschen, die einen Zugang zu Gott haben und darin auch leben. Sie bekommen im persönlichen Gebet Impulse für ihr Leben. Und nur weil das so ist, kommt es in unserer Geschichte zu dem, was uns berichtet wird. Und das ist nicht wenig. Denn das junge Christentum öffnet sich an diesem Punkt für alle Welt. Das Gebet also. Wie ist das Gebet eigentlich bei uns? Wie betet ihr? Oft ist es so, dass Menschen Gott im Gebet sagen, was Gott eigentlich sowieso schon weiß. Dass da jemand krank ist, dass es in der Ukraine einen Krieg gibt und dass Menschen dort leiden oder dass jemand gerade eine Prüfung bestanden hat, etwas Gutes also oder vielleicht auch ganz verliebt ist. Und so bitten wir Gott um Heilung und Frieden und wir danken für Erfolg und für Glück. Das ist gut. Wir ordnen so unser Leben vor dem, der es uns geschenkt hat, vor Gott. Und das kann nicht schlecht sein, das ist angemessen und gesund, aber es ist eben nicht alles. Gebet ist auch Öffnung für Gott. Empfang von Impulsen und Sehen von Bildern, die in unserem Innern im Gebet entstehen. In unserem Text wird berichtet, dass Cornelius und Petrus Eindrücke und konkrete Anweisungen im Gebet bekommen, durch einen Engel, durch ein Bild oder auch durch den Geist selbst. Gemeint ist natürlich der Geist Gottes. Gebet ist Kommunikation. Wenn in einem Gespräch immer nur eine redet, ist es oft mühsam. Wir sagen dann, wir werden zugetextet oder wir werden vollgelabert oder an die Wand gequatscht. So etwas gibt es ja und es ist sehr unangenehm. Wenn wir uns hier in der Gemeinde mittwochs in der guten Stunde zum Gebet und zum Monatsrückblick treffen, dann haben wir immer beides. Wir nennen Gott im Gebet unsere Anliegen, ja natürlich, das tun wir, aber wir haben auch Zeiten, in denen wir uns vor Gott öffnen, Zeiten der Stille, wo er uns begegnen kann, wo er uns etwas zeigen kann. In jeder Predigtvorbereitung habe ich solche Gebetszeiten. Ich sage meinem Herrn etwas und öffne mich aber auch ganz bewusst für das, was er mir zu sagen hat. Gebet ist Kommunikation. Unser Text beschreibt nun also die empfangene Seite des Gebets. Gott gibt Impulse, aber sie sind nicht gleich so verständlich. Cornelius bekommt zwar einen klaren Auftrag, Petrus zu sich kommen zu lassen, aber warum? Das bleibt für ihn zunächst mal dunkel. Petrus sieht ein Bild, aber was dieses Bild soll, kann er erstmal gar nicht einordnen. Den Auftrag, das Gebetsdach zu verlassen und den Boten von Cornelius zu begegnen, das versteht er und er ist bereit dazu. Und auch diese Beobachtung ist hilfreich. Beten ist gut, aber es muss auch zu etwas führen. Impulse sind hilfreich, aber man muss sie auch wirken lassen. Und umsetzen, ihnen folgen, wenn Klarheit besteht. Und dazu braucht es oft Mut und manchmal auch Überwindung. Wenn man sich aber darauf einlässt, dann kann Gutes passieren, so wie in unserer Geschichte. In dieser Geschichte kommt es jedenfalls dazu, dass Petrus die Männer, ganz offensichtlich Heiden, ins Haus holt und sie beherbergt. Mit Heiden essen war für ihn eigentlich ein Unding. Und er macht sich tags darauf mit ihnen sogar auf einen gemeinsamen Weg. Das ist dann schon eine interessante Reisegruppe, die da entsteht. Auf der einen Seite Boten eines römischen Centurio, eines Hauptmanns, auch dabei ein Soldat. Und auf der anderen Seite ein jüdischer Christenapostel mit einigen seiner Leute aus Joppe. Und die wandern da einen ganzen Tag lang zusammen, bis sie nach Caesarea kommen, wo Cornelius stationiert war und mit seinen Verwandten und Freunden schon auf die Menge Menschen oder mit einer ganzen Menge Menschen dann auch auf diese Leute wartet, die da aus Joppe kommen. Und dann passiert's. Petrus betritt das Haus des römischen Centurio, des Heiden, für uns nicht besonders aufregend, allenfalls vielleicht eine Ehre, weil dieser Cornelius stellt ja etwas dar. Und das finden ja manche schön, wenn sie bei prominenten Leuten sein können, bei Leuten zumindest, die etwas darstellen, die eine gewisse Stellung haben. Das kann ja auch als eine gute Möglichkeit gesehen werden, wenn Christen Menschen guten Eingang im öffentlichen Leben haben oder ins öffentliche Leben bekommen. So ist das hier. Petrus bekommt Zugang zum militärischen Bereich der römischen Weltmacht. Das ist eine tolle Chance, auch eine tolle Chance für die christliche Mission. Aber Petrus denkt daran weniger, vermutlich. Vermutlich denkt er ganz was anderes. Er denkt wahrscheinlich eher, das darf ich doch gar nicht. Das ist mir nicht erlaubt. Das, was ich hier tue, das passt nicht zu dem, was ich bis jetzt gedacht und gelebt habe. Solche Gedanken spuken wahrscheinlich eher durch seinen Kopf. Und dann war da noch dieses Bild, dieses Tuch mit diesen unreinen Tieren. Und so langsam scheint es ihm zu dämmern, was das bedeuten könnte. Auf der anderen Seite Cornelius, ein Mann von Format. Ein Centurio, das verbindet man mit glänzenden Rüstungen und Helmen mit Federschmuck. Wir kennen das von Asterix-Comics oder aus Geschichtsbüchern. Ein Mann, der es gewohnt ist, Befehle zu erteilen und der auch nicht zimperlich sein darf im Dienste der römischen Weltmacht. Der fällt Petrus zu Füßen. Das erwartet man nicht gerade von einem Hauptmann. Was macht der denn da? Mögen seine Verwandten und Freunde gedacht haben. Aber man liest nicht viel von ihnen. Fest steht, diese Szene ist irgendwie merkwürdig. Beide, Petrus und Cornelius, überschreiten hier ihre Grenzen. Sie lassen sich auf Ungewohntes ein, sowohl Interessantes, aber auch Abstoßendes. Die Juden hatten ja so ihre Probleme mit dieser neuen Gruppe, die Jesus für den Messias hielt. War es dafür Cornelius ratsam, sich mit diesen Anhängern des neuen Weges auseinanderzusetzen? Obwohl er war als Römer schon offen für neue religiöse Wege. Er hielt ja eben Kontakt zu den Jüdinnen und Juden. Das war ja nicht seine angestammte Religion. Er war schon offen für neue Wege. War Gast in der jüdischen Synagoge, fand manche jüdischen Regeln ganz interessant und okay. Und jetzt lässt er sich also nochmal auf etwas Neues ein. Na, irgendwie passte das schon. Und Petrus? Und er hat seine eigenen Erfahrungen gemacht durch den Kniefall des Cornelius. Wenn er bis jetzt noch gedacht hat, ja, wir Juden sind schon etwas Besonderes, wir sind das auserwählte Volk Gottes und wir sondern uns eher von Heiden ab, dann kommt er jetzt zu einer anderen Einschätzung. Auch ich bin ein Mensch, sagt er. Nicht, ich bin ein Jude oder ich bin ein Apostel oder ich bin was weiß ich, bin ein Mensch. Der Mensch war der andere ja auch, der Cornelius. Anscheinend bringt Petrus an dieser Stelle das Bild von dem Tuch und den unreinen Tieren und dem Erleben jetzt im Haus des Cornelius langsam zusammen. Jedenfalls begegnen sich hier schon mal zwei Menschen auf Augenhöhe. Ob das auch bei uns möglich ist? Ich meine, klar gibt es Barrieren zwischen Menschen, aber das ist erstmal gar nicht so im Vordergrund. Erstmal geht es um die Frage, ob wir bereit sind, uns von Gott auf die Spur setzen zu lassen. Und ob wir auch bereit sind, in dieser Spur dann Schritte zu wagen, auch wenn es Überwindung braucht. Manchmal ist noch gar nicht gleich klar, was eigentlich gemeint ist. Und wir müssen uns erstmal auf den Weg begeben, um zu verstehen, was es eigentlich bedeutet. So wie Petrus, wie die weitere Geschichte zeigt, wird ihm mal langsam etwas klar. Aber er ist auf dem Weg. Und dieser Weg ist ein guter. Da stehen sie also jetzt beieinander, der christliche Apostel und der römische Centurio. Sie begegnen sich, diese Männer mit ihren unterschiedlichen Hintergründen. Und beide haben noch ihre Fraktionen hinter sich, Cornelius, seine Verwandten und Freunde und Petrus, sogenannte Brüder aus Joppe, also Mitchristen offensichtlich, Menschen, die mit ihm seinen Glauben teilen. Wege sind zusammengeführt worden und beide haben ihren Ursprung im Gebet, in der Kommunikation zwischen Gott und Menschen. Beide münden in der Kommunikation von Menschen miteinander. Und es kommt zu einer Begegnung auf Augenhöhe. Und diese Begegnung ist jetzt aber nicht nur horizontal, nicht nur auf der Ebene von Auge zu Auge, Eye to Eye, sie öffnet sich auch nach oben. Und sie gipfelt in dem Satz von Cornelius: Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was von dir vom Herrn befohlen ist. Das ist wie im Gottesdienst. Auch im Gottesdienst geht es erstmal um alle, die da sind, um alle, die wir jetzt hier versammelt sind. Um uns geht es zunächst einmal. Und es geht um unsere Gemeinschaft, die wir sind, vor Gott. Nicht nur als Menschen sind wir zusammen, sondern vor Gott versammeln wir uns. Auch ein Gottesdienst ist keine Veranstaltung nur in der Ebene, sondern ein Geschehen wie in einem Dreieck. So wie bei Petrus und Cornelius. Petrus hat einen Draht zu Gott und Cornelius hat auch einen Draht zu Gott und Petrus und Cornelius haben einen Draht zueinander. Und so entsteht diese Dreiecksfunktion. Diese Drähte bilden ein Dreieck in einer Dreiecksbeziehung. Es geht bei Ihnen, wie bei uns hier, um das gemeinsame Leben vor Gott, um die gemeinsame Öffnung für ihn, in der etwas entstehen kann, Neues entstehen kann. Und in diesem Klima macht Petrus jetzt seinen Mund auf. An dieser Stelle ist bei ihm endgültig der Groschen gefallen. Jetzt kann er die Dinge, die sich seit seiner Vision auf dem Dach, Hausdach seines Freundes ergeben hat, zueinander bringen. Am Anfang konnte er dieses Bild mit den unreinen Tieren, die er essen sollte, nicht wirklich einordnen, aber er hat sich auf den Weg gemacht, hat dieses Bild mit auf den Weg genommen und auf dem Weg macht er jetzt eine bahnbrechende Erfahrung. Die hätte er nicht gewonnen, wenn er sich nicht auf den Weg gemacht hätte, wenn er stehen geblieben wäre, auf seinem Hausdach geblieben wäre. Seine für das junge Christentum bahnbrechende Erfahrung ist: Gott sieht die Person nicht an. Das könnte uns jetzt erstmal verwundern, im ersten Zugang jedenfalls. Wir denken doch wohl, dass Gott gerade die Person ansieht. Er hatte ja Cornelius angesehen, er hatte Petrus angesehen, er hat mit ihnen Kontakt aufgenommen und sie persönlich gemeint, so wie wir uns auch persönlich von Gott angesprochen fühlen dürfen. Aber hier geht es um etwas anderes. Gemeint ist, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. So bunt und verschieden Menschen auch sein mögen. Sie dürfen alle bei Gott ankommen. Petrus erfährt, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern, jetzt geht der Satz weiter, in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Petrus hat jetzt also etwas verstanden. Was er da aber verstanden hat, ist für ihn gewöhnungsbedürftig. Heiden waren für ihn kultisch unrein und er grenzte sich als Angehöriger des jüdischen Volkes von diesen Heiden ab, das war er gewohnt. Und ab jetzt sollen für ihn neue Regeln gelten. Die kultische Reinheit, die Abgrenzung der einen von den anderen, die soll nicht mehr entscheidend dafür sein, dass jemand bei Gott ankommen darf, hat er gelernt. Jetzt kommt es darauf an, ob jemand Gott verehrt und ob er sich korrekt verhält. Im Lutherdeutsch, ob er Gott fürchtet und recht tut. Das sind die Kriterien. Aber was heißt das? Gott fürchten und recht tun. Das wird jetzt im Einzelnen gar nicht angeordnet. Petrus jedenfalls handelt gerade gegen das, was ihm bislang als richtig vor Gott gegolten hat. Aber in der Öffnung für Gott und für seine aktuelle Weisung bekommt er eine neue Sicht davon, wie er mit Menschen umgehen kann. An seinem Ergehen in unserem Text können wir sehen, wie man Gott fürchtet und darüber zum rechten Tun kommt. Auch wenn es bedeutet, gewohnte und richtige, für richtig empfundene Grenzen zu überschreiten. Was damals herausfordernd war, kann auch für uns heute noch eine Überwindung bedeuten. Barrieren gibt es nämlich immer noch in unseren Köpfen und in unseren Herzen, genügend wahrscheinlich. Manches irritiert uns am Fremden, am Anderen. Und manchmal möchten wir uns lieber abgrenzen, als den Anderen zuzulassen, so wie er oder sie ist. Wir wollen nicht immer gerne Gewohntes überwinden und bleiben manchmal lieber bei dem Weg, den wir schon immer als richtig empfunden haben und gehen ihn weiter. Da werden uns der römische Centurio und der christliche Apostel zu Vorbildern. In der Öffnung für Gott wurden sie offen für Neues. Siehe, ich mache alles neu. Dieser Bibelvers ist die Losung für ein ganzes Jahr, das wir jetzt miteinander teilen können, das Jahr 2026. Siehe, ich mache alles neu. Und manches kann eben jetzt schon neu werden, wenn wir uns erst für Gott öffnen und dann im Gehen wie Petrus oder auch im Aufnehmen und Annehmen wie Cornelius unsere Erfahrungen machen. Dazu segne uns Gott. Amen.